Ja, guten Morgen. Ich grüße Sie auch ganz herzlich im Namen unseres Herrn Jesus Christus zu dieser Versammlung, zum Gottesdienst. Ich bin ja eigentlich, habe ich angefangen, in 1. Korinther 15 über die Auferstehung zu reden. Dann habe ich ja letztes Mal einen Einschub wegen Pfingsten gemacht. Und jetzt kommt wieder ein Einschub, denn ich habe dann gemerkt, dass dann doch die ein oder andere Frage kam wegen, ja, was ist, wenn unser Ziel die Auferstehung ist, was ist, wenn wir jetzt in den Himmel kommen? Dachte ich, gut, dann halte ich dazu eine Predigt. Dann habe ich gemerkt, ich brauche zwei, wie ich den Markus gesagt habe. Und wenn ich mich nicht zusammenreise, könnten es auch drei werden. Also mal gucken, wie lange wir mit dem gegenwärtigen Himmel beschäftigt sein werden. Aber das nur dazu. Bevor wir anfangen, möchte ich selbst auch noch ein Gebet sprechen. Ja, Vater im Himmel, in Jesu Namen danke ich dir für diesen Sonntag. Ich danke dir, dass wir uns so frei versammeln dürfen und ich danke dir, dass wir dein Wort haben dürfen, dass wir es studieren dürfen, dass es auch in so vielen Übersetzungen uns vorliegt, Herr. Ich danke dir, ja, dass du dich uns mitgeteilt hast und dass du uns deinen Geist gegeben hast, Herr, und ich bitte dich, wirke auch durch deinen Geist jetzt heute Morgen. Gib Gnade, Herr, auch mir Weisheit, dass ich das auch sage, was deinem Wort entspricht, Herr, und dass ja wir alle auch wirklich nur das Gute behalten können, auch dass wir prüfen, Herr, was dein Wort sagt, Herr, und dass wir auch etwas mitnehmen können für unser persönliches Leben, Herr, dass der Ausblick auf den Himmel uns tatsächlich stärken darf, Herr, durch deine Gnade. Ich danke dir dafür. Amen. Ja, auf dieser Welt sind wir Christen ja Pilger. Wir sind auf der Durchreise, wir sind nur Reisende, oder wie es in Hebräer 13, Vers 14 heißt, wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige, die suchen wir. Ja, und während wir den Kampf hier auf Erden kämpfen, den der Herr uns aufgetragen hat, werden wir von einer Sehnsucht eigentlich verzehrt, von dieser Sehnsucht nach einer besseren Welt. Und nicht nur wir. Der Paulus erklärt uns in Römer 8, dass die ganze Schöpfung mitseufzt. Er sagt es so, denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung mitseufzt und mit in Geburtswehen liegt bis jetzt. Die ganze Schöpfung sehnt sich nach einer besseren Welt mit uns, den Gläubigen, dass doch endlich die Sünde verschwindet. Aber manchmal ordnen wir dieses Seufzen in uns selbst auch falsch ein. Dieses Verlangen in unserem Innern, diese Sehnsucht nach etwas Besserem, nach wahrer Schönheit oder nach bleibender Freude. Vielleicht kennen Sie dieses Gefühl auch. Bei dem einen äußert es sich in Nostalgie, da erinnert man sich an vergangene Zeiten zurück, wie wunderbar war früher alles. Nun, jemand hat einmal gesagt, Nostalgie ist, dass man sich an die Vergangenheit so erinnert, wie man die Zukunft gerne hätte. Und ich merke schon bei mir selbst, ich bin zwar noch nicht ganz so betagt, aber trotzdem denke ich schon an gewisse Momente in meiner Jugend zurück. Man könnte sagen, ich bin immer noch jugendlich, aber in meiner Jugend. Und die Erinnerungen sind dann ganz toll und dann denke ich, ach, das war schon unbeschwert damals. Wenn ich aber etwas mehr nachdenke, dann weiß ich eigentlich, also unbeschwert war es damals eigentlich auch nicht. Aber so ist das mit uns. Und bei anderen äußert sich das Gefühl vielleicht in Heimweh, eine Form von Heimweh, vor allem wenn man nicht in seinem Heimatland wohnt, oder Fernweh. Man möchte einfach immer raus auf Reisen gehen und egal wo man ist, man fühlt sich nicht wohl. Oder eine gewisse Ruhelosigkeit oder auch eine Unzufriedenheit, die an uns nagen kann. Und wir Menschen, wir tun alles Mögliche, um diese schwer definierbaren Gefühle in uns zu befriedigen. Dann essen wir zu viel, oder wir trinken zu viel, oder wir arbeiten zu viel, oder wir schlafen zu viel, oder wir feiern zu viel. Wir versuchen eigentlich immer wieder das festzuhalten, von dem wir denken, das gibt uns jetzt Freude. Vielleicht kennen Sie das, dass Sie mal irgendetwas hatten in Ihrem Leben, wo Sie sich wirklich rundum glücklich gefühlt haben und Sie meinten, so soll es doch bleiben, das will ich jetzt festhalten. Und kaum waren ein paar Stunden vergangen oder ein paar Tage oder wie auch immer, war auch das schon wieder verflogen. Wir werden nimmer satt. Stets, wenn wir glauben, ah, jetzt habe ich das erreicht, was ich schon immer erreichen oder haben wollte. Ein Ehepartner oder eine Familie oder ein Haus oder der Traumjob oder die finanzielle Sicherheit. Da scheint es schon wieder verwelkt und wir brauchen wieder etwas Neues, um das in uns nagende Verlangen auszufüllen unter Umständen. Nun, ein Bibellehrer bemerkt dazu Folgendes. Die Überraschung dazu ist, Gott hat uns so gemacht. Er hat uns so gemacht, dass wir nach etwas sehnen, dass wir immer hungrig sind nach etwas, was wir nicht bekommen, dass wir immer etwas vermissen, was wir nicht finden können, dass wir immer unzufrieden sind mit dem, was wir empfangen, dass wir immer eine unersättliche Leere haben, die keine Sache füllen kann und dass wir eine unzähmbare Unruhe haben, die keine Entdeckung stillen kann. Das Verlangen selbst ist gesund, eine Art Kompass in uns, die uns in die richtige Richtung weist. Und der Prediger sagt im Buch Prediger, in Prediger 3, Vers 11, dass Gott ja die Ewigkeit in unseren Herzen gelegt hat. Und diese Ewigkeit in unseren Herzen kann halt nicht mit etwas Begrenztem erfüllt werden. Da können wir nun ja essen, bis wir platzen zum Beispiel, wenn uns das glücklich macht, oder Fußball spielen, bis wir umkippen. Es gibt nichts auf dieser Erde, was diese Ewigkeit in unserem Herzen ausfüllen könnte. Und der christliche Philosoph, der C.S. Lewis, der drückt es wie folgt aus. Wenn wir in uns selbst ein Bedürfnis entdecken, das durch nichts in dieser Welt gestillt werden kann, dann können wir darauf schließen, dass wir für eine andere Welt erschaffen sind. Und so rief auch der Apostel Paulus aus, er sagte, ob ich auf irgendeine Weise hingelangen möge zur Auferstehung aus den Toten. Er hat sich ja nach seiner Auferstehung, nach der Auferstehung seines Leibes gesehnt. Er hat sogar die Auferstehung die Erlösung unseres Leibes genannt. Und er nennt, oder der Paulus sagt es so, dass wir in uns selbst, in unserem alten Leib seufzen und wir sehnen danach, mit diesem neuen Leib aus dem Himmel überkleidet zu werden. Und ein bekanntes altes Bekenntnis im Christentum sagt es so, wir erwarten die Auferstehung der Toten und das Leben der kommenden Welt. Und dieses Bekenntnis ist auch schon tausende Jahre alt, also fast 2000 Jahre, und trotzdem, wir warten immer noch, die Christen. Der Petrus, der hat diese kommende Welt wie folgt beschrieben. Er sagt, wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Und das ist die Sehnsucht, die in uns steckt, die in uns brennt, die buchstäblich eigentlich in unseren Genen eingeprägt ist. Denn ein Bibellehrer, Fritz Rienecker heißt er, der hat festgestellt, fand ich eigentlich eine interessante Feststellung, dass ja Adam eigentlich, wenn man das genau betrachtet, vor allem in 1. Mose 2, der Adam, unser aller Vorfahre, war gebildet worden aus dem feinen Boden des Garten Edens, das, was wir ja als Paradies kennen sozusagen. Er wurde eigentlich für das Paradies geschaffen. Gott hat ja den ersten Menschen seinen Geist eingehaucht. Das ist die Ewigkeit im Herzen. Und jeder einzelne Mensch wurde eigentlich für das Paradies, für die Gemeinschaft mit Gott geschaffen. Wir sind sozusagen Kinder des Paradieses, Kinder der ersten sehr guten Schöpfung. Und trotz Sündenfall, trotz allem Verderben, wir seufzen, wir sehen uns danach und die ganze Schöpfung mit uns seufzt unter dem Sündenfall und unter dem Paradies sozusagen, das wir verloren haben. Und doch, wir sehnen uns nach einer besseren Welt, die kommen soll. Wir sehnen uns nach unserer Auferstehung und mit dieser Hoffnung gehen wir durch die Welt. Wir warten darauf, dass doch der Herr bald wiederkommt. Und dann sterben wir. Vielleicht kommt der Herr heute. Vielleicht werden wir heute auferstehen oder entrückt werden. Aber viele sind uns vorausgegangen und die sind gestorben und sie sind nicht, oder die neue Welt ist noch nicht gekommen. Hebräer 11 listet einen nach dem anderen aus dem alten Bund auf, der unterwegs in das bessere Vaterland war, aber starb, bevor er die Verheißung und die bessere Auferstehung erlangen konnte. Und jetzt stellt sich die Frage, wo sind jetzt all die Leute hin, die sich nach ihrer Auferstehung und nach der besseren Welt, die einmal kommen wird, gesehnt haben. Wo sind all die Leute hin, die so lange schon nicht mehr auf der Erde wandeln? Wo haben sie ihre Augen geöffnet, nachdem sie sich durch das Todesmeer gekämpft haben? Nun, der John Bunyan schildert dies, so meine ich doch, treffend und bildhaft in seinem Klassiker Die Pilgerreise. Darin muss Christ, das ist der Held des Buches, darin muss er am Ende seines Pilgerlaufs durch einen Strom, der je nachdem so tief ist, wie auch sein Glaube groß ist. Aber sein Glaube scheint nicht ganz so groß zu sein, denn er ist im Wasser und er glaubt, Hilfe, ich ertrinke. Er erinnert sich an die Sünden, die er begangen hat, auch in seinem Pilgerlauf, auch als Christ hat er gesündigt und er glaubt, oh nein, ich schaffe es doch nicht, ich sterbe. Aber am Ende seines Todeskampfes überwindet er mit der Hilfe seines Freundes hoffnungsvoll und er erreicht die Ufer eines neuen, glänzenden Landes, wo eine Stadt auf einem mächtigen und hohen Berge liegt, das himmlische Jerusalem. Und das ist das Ziel jedes Gläubigen, der stirbt. Das ist der Ort, wohin er geht und wo er jetzt im Moment auf seine Auferstehung und auf die kommende, neue, bessere Welt, die mal kommen wird, warten darf. Das himmlische Jerusalem, das ist sein oder das ist unser Heimatort. Ich vermute mal ganz stark, dass die meisten hier Schweizer sind und Schweizer Pässe haben, die schöne rote mit dem weißen Kreuz drauf. Und in den Schweizer Pässen habe ich gemerkt, also ich habe keinen schönen Schweizer Pass, ist ja immer ein Heimatort angegeben, interessanterweise. Das finde ich sehr faszinierend. Ich habe einen holländischen Pass, da ist nur mein Geburtsort angegeben und der liegt nicht in Holland. Also ich habe keinen Heimatort in Holland. Wenn ich da hinkomme, kann ich nicht sagen, dieser Ort ist mein Heimatort. Aber jeder Schweizer hat ja einen gewissen Heimatort in seinem Pass angegeben. Egal, wo er gerade auf der Welt rumturnt. Ein an Jesus Christus gläubiger Schweizer könnte jetzt, wenn er ganz pingelig ist und wenn es der Staat ihm erlauben würde, durchstreichen diesen Ort und dort jetzt himmlisches Jerusalem hinschreiben. Denn das ist der Heimatort aller Gläubigen. Das ist unser Heimatort. Das ist der Ort, wo wir angeschrieben sind. Und Hebräer 12, was der Markus ja schon vorgelesen hat, die Verse 18 bis 24, zusammen mit einigen anderen Bibelstellen, die wir dann teilweise auch angucken wollen, gewähren uns einige Einblicke in diesen, unseren Heimatort. Und wir wollen lesen Hebräer 12, Verse 18 bis 24. Also wer eine Bibel dabei hat, bitte schlagen Sie auf Hebräer 12, Vers 18 bis 24. Im Hebräerbrief ist es ja so, dass der Autor immer wieder die Dinge des alten Bundes den Dingen des neuen Bundes gegenüberstellt, um zu zeigen, wie viel besser der neue Bund ist, um die Leser eigentlich dazu zu ermutigen und auch zu ermahnen, im Glauben auszuharren. Und so stellt er eigentlich den himmlischen Berg Zion jetzt in diesem Text, den wir lesen, dem irdischen Sinai gegenüber. Ich möchte noch einmal diesen Text vorlesen, den ja der Markus auch schon gelesen hat. Hebräer 12, Abvers 18. Denn ihr seid nicht gekommen zu dem Berg, der betastet werden konnte, und zu dem entzündeten Feuer und dem Dunkel und der Finsternis und dem Sturm und dem Posaunenschall und der Stimme der Worte derer Hörer baten, dass das Wort nicht mehr an sie gerichtet würde. Denn sie konnten nicht ertragen, was angeordnet wurde. Und wenn ein Tier den Berg berührt, soll es gesteinigt werden. Und so furchtbar war die Erscheinung, dass Mose sagte, ich bin voll Furcht und Zittern. Sondern ihr seid gekommen zum Berg Zion und zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem und zu Myriaden von Engeln, der allgemeinen Versammlung und zu der Versammlung der Erstgeborenen, die in den Himmeln angeschrieben sind. Und zu Gott, dem Richter aller und zu den Geistern der vollendeten Gerechten. Und zu Jesus, dem Mittler eines neuen Bundes, und zu dem Blut der Besprengung, das besser redet als Abel. Wir wollen vor allem ab Vers 22 uns diesen Text angucken, werden aber nur einige wenige Punkte heute nur sehen können. Und im Kontrast dazu möchte ich aber schon nochmal auf die Verse vorher eingehen. Ja, unsere Pilgerreise hier auf Erden ist ein Kampf. Wenn wir nüchtern sind, wenn wir realistisch sind, wenn wir ehrlich sind, ist es nicht immer eiter Sonnenschein, wenn wir hier über diese Erde spazieren. Oder es wäre ja schön, wenn es immer ein Spaziergang ist. In Hebräer 12, Vers 1 nennt der Autor das christliche Leben einen Wettlauf. Und ein Wettlauf ist anstrengend. Und in diesem Wettlauf müssen wir der Sünde bis aufs Blut widerstehen. Es ist ein Kampf, unser Kampf gegen die Sünde. Manchmal müssen wir sogar die Züchtigung unseres liebenden Vaters erdulden, damit wir nicht abirren. Wir müssen dem Frieden mit jedermann nachjagen, egal ob uns nun dieser jemand passt oder nicht. Der Hebräerbriefautor sagt in Vers 14, jagt dem Frieden nach mit jedermann, Ende der Diskussion, und wir müssen auch der Heiligung nachjagen, ohne die niemand den Herrn schauen wird. Ja, der gute Kampf des Glaubens, wie ihn der Paulus nennt, ist keine Kaffeefahrt, um es mal so zu sagen. Es ist nicht, also es wäre schön, ich wäre sehr dafür eigentlich, ganz menschlich gesagt, es ist leider nicht jeder Tag im christlichen Leben ein Ausflug zum Munot mit Bootsfahrt. Nein, das christliche Leben ist keine Spielwiese, es ist ein Schlachtfeld, wie Warren Wiersbe sagt. Und diese Wahrheiten könnten uns ja unterwegs in unseren Heimatort, ins himmlische Jerusalem, mutlos machen. Der Gedanke, ja, wir sind jetzt erlöst und wir haben immer noch Probleme, wir haben immer noch Sorgen. Ja, jetzt, wo wir erlöst sind, kommen sogar noch zusätzliche Sorgen dazu. Es hat doch alles gar keinen Sinn. Da könnten wir doch verzagen. Und gerade da gibt uns Hebräer 12, Vers 18 bis 24 eine bemerkenswerte Ermutigung. Denn der Autor sagt seinen Lesern, dass sie nicht zu diesem Berg, diesem sichtbaren Berg, den sie betasten konnten, gekommen sind, sondern zu diesem Berg, der jetzt noch unsichtbar ist, wir finden ihn auf dieser Erde nicht, nämlich zum Berg Zion und zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem. Im alten Bund war es ja eine fürchterliche Sache, sich Gott dem Lebendigen zu nähern. Er zeigte sich zuerst nur auf dem Berg Sinai, als er Mose das Gesetz gab. Und sogar Mose rief aus, der gerechte Mose, der Mittler des alten Bundes, sogar er rief aus, ich bin voll Furcht und Zittern. Und wer den Berg berührte, der sollte sterben. Also keiner durfte sich diesem Berg nähern. Und später ließ sich ja Gottes Gegenwart im Allerheiligsten der Stiftshütte nieder. Oder danach, als der Tempel gebaut war, war er dann dort, bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Und auch das war ja ein nahezu unerreichbarer Ort. Da durfte nur der Hohepriester hin. Und auch er musste immer zittern, ob er das wohl überlebt, die Begegnung mit der Gegenwart des Allerhöchsten. Aber jetzt... Jetzt, wie ist es jetzt? Jetzt erscheint der Gläubige nicht mehr vor irgendeinem irdischen Berg, der sowieso nicht berührt werden darf, sondern er ist gekommen zum Berg Zion und zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem. Was bedeutet das? Das bedeutet, wo wir auch gehen und stehen, das himmlische Jerusalem ist schon da. Wir sind schon gekommen. Der Autor formuliert es so, wir sind gekommen. Der Lauf hier auf Erden mag schwer und mühsam und anstrengend sein, aber wir laufen ihn nicht allein. Als der Stephanus gesteinigt wurde, da lüftete Gott für ihn einen unsichtbaren Vorhang. Es war wie, als ob Gott einen Vorhang zur Seite schob. Und was sah der Stephanus? Was rief er aus? Siehe, ich sehe den Himmel geöffnet. Und den Sohn des Menschen zur Rechten Gottes stehen. Als die Steine auf Stephanus einprasselten, als er kurz davor stand zu sterben, als er eigentlich so dermaßen litt, da sah er, dass der Himmel ganz nah war, dass der Himmel geöffnet war und Christus stand bereit, um ihn zu empfangen. Und als er seinen letzten Atemzug hier auf Erden tat und seine Augen wieder öffnete, da hat er sie in der Herrlichkeit geöffnet. Epheser 2, Vers 6 sagt, dass wir in Christus Jesus in den Himmel versetzt sind. Unser Bürgertum ist im Himmel, wie Paulus sagt. Und unsere Namen sind schon in den Himmeln angeschrieben. Unser Heimatort ist im Himmel. Und der Himmel, unser Heimatort, ist immer bei uns. So hat es der Christ eigentlich besser als jeder Schweizer Staatsbürger. Denn unser Heimatort ist nicht bloß irgendwo eingetragen. Er ist überall da, wo wir sind, geistlich gesprochen. Epheser 6, Vers 9 sagt, dass wir wissen, also wir sollten es eigentlich wissen, dass sowohl wir als auch unser Herr im Himmel ist. Also wir sind schon dort. Darum, wenn wir sterben, dann wird der Vorhang eigentlich nur gelüftet für dort, wo wir durch den Glauben an Jesus Christus schon lange sind. So sicher ist unsere Erlösung. Wir sind schon in den Himmel versetzt. Wir Christen leben sozusagen permanent am Fuß des himmlischen Jerusalems. Wo wir auch gehen und stehen, was auch passiert, wenn wir unsere Augen zum letzten Mal schließen, öffnen wir sie im himmlischen Jerusalem. Wir, wo wir sind, da ist auch unser Heimatort. Und das ist vielleicht etwas, was Sie sich immer wieder vor Augen führen können, auch wenn die Stunden dunkel sind und wenn Sie meinen, Sie sind jetzt in der äußersten Finsternis, im tiefsten Tal. Auch wenn Sie nichts spüren, trotzdem, der Himmel ist schon dort. Es ist, wie der Psalmist über den Herrn des Himmels sagt: Nehme ich Flügel der Morgenröte, ließe ich mich nieder am äußersten Ende des Meeres, auch dort würde deine Hand mich leiten und deine Rechte mich fassen. Wo wir auch gehen und stehen, der Himmel ist dort, er steht offen. Und darum, wenn wir beten, müssen wir keine Formen sprechen, wir müssen nicht eine gewisse Zeit lang beten, bis wir durchgedrungen sind. Wir sind sofort vor dem Thron Gottes, sobald wir nur sagen, Vater, er hört uns, wir sind dort. Und eine Frau soll mal Hans-Peter Reuer gesagt haben, ja, wenn ich bete, das fühlt sich so an, als ob meine Gebete nur bis zur Zimmerdecke kommen und nicht weiter. Ich weiß nicht. Da hat Hans-Peter Reuer ihr wohl geantwortet, ach, macht ja nichts. Gott ist ja auch unter der Zimmerdecke. So ist es. Egal wo wir sind und egal wie wir uns fühlen, der Herr ist da, der Himmel ist offen. Wo wir auch sind, wir sind am Fuß des himmlischen Jerusalems. Und dieses himmlische Jerusalem, der Ort, wo Gott gegenwärtig wohnt, wird im Neuen Testament auch das Paradies genannt. Jesus Christus versprach dem gläubig gewordenen Verbrecher am Kreuz berühmte Worte, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Wir sehen es hier noch einmal bestätigt. Das Paradies bzw. der Himmel ist etwas Gegenwärtiges. Mit dem Tod sind wir sofort im Paradies. Heute. Und in diesem Paradies sind der himmlische Berg Zion und die Stadt des lebendigen Gottes, das himmlische Jerusalem. Nun drängt sich eine Frage hier womöglich auf, dem ein oder anderen Neugierigen. Ja, steht jetzt im Himmel wirklich ein tatsächlicher Berg, auf dem man hochspazieren könnte? Oder ist das jetzt eher geistlich gemeint und symbolisch? Also es könnte symbolisch gemeint sein. Es ist auch gut möglich, dass der Autor sich mit der Formulierung Berg Zion auch vor allem auf das Erlösungswerk von Golgatha bezieht. Aber ich glaube an einen echten Berg. Ein Beispiel. In Offenbarung 2, Vers 7 verspricht der Herr Jesus seinen Erlösten, dem, der überwindet, dem werde ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der in dem Paradies Gottes ist. Auch diese Aussage könnten wir symbolisch verstehen. Also wir könnten den Baum des Lebens, Paradies und alles könnten wir symbolisch verstehen. Eine Frage. Wer versteht die Schöpfungsgeschichte symbolisch? Wo hier sitzt. Wahrscheinlich keiner, sonst würden Sie sich in dieser Gemeinde nicht so wohl fühlen. Wenn wir die Schöpfungsgeschichte buchstäblich nehmen, warum sollen wir da nicht das, was über das Ende gesagt wird, buchstäblich nehmen? Denn wenn am Anfang ein Baum des Lebens wirklich tatsächlich existiert hat, dann muss er ja jetzt auch tatsächlich existieren. Also, wenn es einen tatsächlichen Baum im Himmel gibt, wieso sollte es da nicht auch einen tatsächlichen Berg geben? Ja, es ist wahr und das mag vielleicht dem einen oder anderen ein bisschen komisch vorkommen, aber der Himmel ist ein gegenständlicher Ort. Es ist nicht irgendein Geistbereich, wo man nichts mehr sieht und nur noch eins wird mit der göttlichen Materie. Das habe ich ja schon mal versucht zu betonen, aber ich werde nicht müde, es wieder und wieder zu betonen. Das Paradies ist anders als die Erde. Natürlich, der Himmel ist anders als die Erde, aber es ist doch eine Welt, wo irgendeine Form von Zeit, Raum und Materie existieren. So beschreibt es die Bibel immer wieder. Und warum sollten wir nicht das genauso buchstäblich nehmen wie in der Rest der Bibel? Randy Alcorn meint zum Beispiel, das ist eine ganz interessante Beobachtung, er sagt, wenn der Stephanus den Herrn Jesus gesehen hat, wie er stand, dann muss der Herr Jesus ja auf irgendetwas gestanden haben. Also, der Baum des Lebens muss ja auch auf irgendetwas stehen, er muss ja irgendwo blühen. Es ist ein tatsächlicher Ort, wo wir hingehen, wenn wir sterben. Also, das schon mal als erste Information aus Hebräer 12, Vers 22. Wenn wir sterben, dann gehen wir nicht ins Nirvana oder so, sondern wir kommen an einen realen Ort. Und in diesem Zusammenhang wollen wir nicht übersehen, dass der Hebräerbriefautor das himmlische Jerusalem die Stadt des lebendigen Gottes nennt. Das ist eine sehr interessante und auch eine sehr wunderschöne Formulierung. Wenn wir sterben, gehen wir an den Ort, wo der lebendige Gott selbst wohnt. Und beachten Sie mal in diesem Zusammenhang das Wort Leben, die himmlische Stadt, das himmlische Jerusalem gehört dem lebendigen Gott. In dem Paradies dieses lebendigen Gottes steht der Baum des Lebens. Und dieser Baum, wie wir erfahren aus 1. Mose 1, 2 und 3, gibt ja Frucht, die ewiges Leben in sich trägt. Leben, immer wieder Leben. Das Paradies ist ein Ort des Lebens. Das himmlische Jerusalem ist ein Ort des Lebens. Und wo Leben ist, da ist Wachstum, Frucht, Abwechslung, Freude und Schönheit. Ja, der Himmel, das ist der Ort, wo es Leben in Überfluss gibt. Der Herr Jesus Christus betont, Gott ist nicht der Gott der Toten, sondern der Gott der Lebenden. Das bedeutet, wie auch immer Sie sich vielleicht den Himmel ausmalen oder vorstellen, der größte Fehler wäre es, ihn als einen leblosen Ort, als einen eintönigen Ort vorzustellen, wo wiederum nur Geister in irgendeinem Geistbereich herumschweben. Der Himmel ist weitaus lebendiger als diese Erde, denn das Paradies ist der Ort, wo der Ursprung und die Quelle alles Lebens, aller Kreativität selbst wohnt, nämlich Gott, der Dreieine, Gott, der Lebendige. Gerade beim Paradies denken wir doch unwillkürlich, wenn wir das Wort hören, Paradies, denken wir doch unwillkürlich an einen Garten, an Bäume, an Früchte, an Vegetation, eventuell an einen Fluss, an Quellen und die ganz Mutigen unter uns denken an exotische Tiere. Das ist unser erster Impuls, wenn wir das Wort Paradies hören. Das ist eigentlich auch normal, denn das ist die Bedeutung, die das griechische Wort für Paradies in sich trägt. Unser zweiter Impuls als Christen ist aber dann häufig, diesen Gedanken als ungeistlich zu verwerfen. Das ist seltsam. Ich kann verstehen, wenn Atheisten den Gedanken an eine echte, reale, andere Welt verwerfen. Die glauben ja, dass das Universum durch Zufall entstanden ist und nicht das Ergebnis eines liebenden Gottes. Aber wir glauben ja, dass Gott die Erde erschaffen hat, und zwar ursprünglich als sehr gut. Und warum sollte er nicht auch eine sehr gute Welt in der Dimension des Himmels erschaffen haben? Oder anders gefragt, warum sollte das Paradies nicht wirklich ein Paradies sein? Der Hebräerbriefautor nennt unseren Heimatort, die Stadt des lebendigen Gottes, das himmlische Jerusalem. In Offenbarung 21 erfahren wir, dass diese Stadt, also ich glaube, es ist dieselbe Stadt, dass diese Stadt einst neu gemacht werden wird. Der Johannes spricht in Offenbarung 21 von einem neuen Jerusalem. Und diese neu gemachte himmlische Stadt wird dann eines Tages auf eine neue Erde herabkommen. Und die folgenden Verse in Offenbarung, dann ab 21, Vers 9, beschreiben dann dieses neue himmlische Jerusalem im Detail. Nur ich bin überzeugt, ich glaube, dass die Beschreibungen, die wir zum neuen Jerusalem finden, eigentlich auch im Großen und Ganzen mit dem gegenwärtigen himmlischen Jerusalem übereinstimmen. Wieso behaupte ich das? Vielleicht wird es jetzt ein bisschen technisch, aber keine Angst, gleich wird es wieder weniger technisch, hoffentlich. Das Buch der Offenbarung zeigt auf, dass es zwei wesentliche Unterschiede zwischen dem jetzigen himmlischen Jerusalem und dem zukünftigen neu gemachten himmlischen Jerusalem. Das gegenwärtige himmlische Jerusalem ist droben, wie es zum Beispiel Paulus sagt. Es ist im Paradies, es ist in der Dimension des Himmels. Das himmlische Jerusalem ist auf dieser Erde noch unsichtbar. Auch wenn wir einen ganz klaren Himmel haben und vielleicht 24 Stunden, eine ganze Woche lang in den Himmel starren, wir werden das himmlische Jerusalem nicht sehen. Das zukünftige, neu gemachte himmlische Jerusalem verlässt jedoch die Dimension des Himmels, um auf einer neuen Erde herabzukommen. Er wird auf der neuen Erde sichtbar sein. Also sie, die Stadt. Und wir erfahren auch am Anfang der Offenbarung, dass es im gegenwärtigen himmlischen Jerusalem einen Tempel gibt, wo Gott sozusagen als Richter aller thront. Am Ende der Offenbarung erfahren wir über das neu gemachte Jerusalem, dass es keinen Tempel mehr gibt, wo Gott als Richter aller thront. Vielleicht aus dem Grund, weil ja dann, wenn die neue Erde gekommen ist, Gott alle Gerichte abgeschlossen hat, und er jetzt nicht mehr der Richter aller ist, sondern, wie es Offenbarung 21, Vers 3 sagt, weil er dann sein Zelt bei den Menschen aufschlägt. Also ganz einfach gesagt, und das ist jetzt wieder, wo Sie wieder zuhören könnten, falls das zu kompliziert war, einfach gesagt, unser Heimatort ist jetzt im Himmel, wird aber in der neuen Welt vom Himmel herabkommen. Unser Heimatort hat jetzt einen Tempel, wird aber in der neuen Welt ohne Tempel sein. Und berücksichtigt man diese Unterschiede, dann gibt uns Offenbarung 21, Vers 9 bis Offenbarung 22, Vers 5 genügend Einblicke, um mindestens Folgendes über unseren gegenwärtigen Heimatort festzustellen. Der Zeit halber können wir leider diese Kapitel nicht lesen, aber lesen Sie daheim all die Stellen zur Bibel nach, zum Himmel in der Bibel nach und wenn Sie wollen, kann ich Ihnen natürlich auch Skript schicken und dann wissen Sie auch, welche Stellen das alle waren, weil ich sehe jetzt schon, dass ich nicht alle erwähnt habe. Ja, aber gemäß dieser Angaben, das himmlische Jerusalem hat Mauern, Perlentore, mindestens eine goldähnliche Straße, mindestens einen Fluss, nämlich den Strom von Wasser des Lebens und diesseits und jenseits der Straße und des Flusses steht der Baum des Lebens, der 12 Früchte trägt und jeden Monat seine Frucht gibt. Und diese eigenartige Formulierung, dass der Baum diesseits und jenseits des Flusses und der Straße steht, lässt vermuten, dass es sogar mehrere Bäume des Lebens gibt, also es ist wie eine himmlische Baumart. Hier sehen wir aber wieder die Betonung auf Leben, Wasser des Lebens, Baum des Lebens, die Stadt des lebendigen Gottes, Leben, Leben, Leben. Das himmlische Jerusalem, die Stadt des lebendigen Gottes, kann per Definition keine leblose, langweilige Stadt sein. Keine Metropole in unserem Universum ist so lebendig und pulsierend wie die Stadt des lebendigen Gottes im Paradies. Peking, Hongkong, Tokio, Los Angeles, Berlin, auch Zürich, Wien oder London sind nichts gegen das himmlische Jerusalem. Die beste Stadt werden wir erst noch besuchen. Das himmlische Jerusalem ist eine Stadt des Überflusses. Ein Ausleger meinte, und das hatte wahrscheinlich auch ein bisschen humoristisch gemeint, welches Material wird auf Erden für das Wertvollste gehalten? Gold. Die Menschen, sie leben für Gold, sie töten für Gold, aber im Himmel gibt es so viel Gold, dass sie damit die Straßen pflastern. Natürlich, wenn wir die Bibel lesen, sagte Johannes genauer, dass es ähnlich wie Gold ist. Er sagt nicht, dass es genau Gold ist, aber worauf natürlich dieser Autor hinaus will, ist, dass das himmlische Jerusalem eine Stadt der Herrlichkeit und des Überflusses ist. Und die Angaben in Offenbarung 21, Vers 16 bis 17 lassen vermuten, dass die Stadt umgerechnet jeweils etwa, und jetzt kommt's, 2400 Kilometer lang, hoch und breit ist. Also die Angabe, die da der Johannes in Ellen gibt, ist umgerechnet, es gibt verschiedene Berechnungen, aber wahrscheinlich 2400 Kilometer. Nun, wenn Sie jetzt sagen, ach René, jetzt sei doch nicht so buchstäblich, das ist wahrscheinlich eine bildliche Beschreibung der Gemeinde. Der Engel sagt sogar noch, sicherheitshalber, damit wir ja das buchstäblich nehmen, eines Engels Maß, das ist des Menschen. Also er sagt damit, diese Maße, die der Engel da genommen hat, das sind wirklich tatsächliche Maße, wie die Menschen sie auch benutzen. Gut, das macht das himmlische Jerusalem zu einem sehr ungewöhnlichen Ort. Lang und breit verstehen wir ja noch, aber dann auch noch genauso hoch. Also da müssen die Scheichs am Golf noch ein bisschen länger bauen, bis sie mit ihren Wolkenkratzern sich auch nur ansatzweise mit den Prachtbauten im himmlischen Jerusalem messen können. Aber das bedeutet, wenn wir das mal umrechnen, dass allein die Grundfläche des himmlischen Jerusalems etwa 5.760.000 Quadratkilometer beträgt. Und das ist noch nicht alles, weil die Stadt ja so hoch wie lang und breit ist, hat sie ein Volumen von sage und schreibe etwa 13.824.000.000 Kubikkilometer. Da muss man eine Menge Wasser reinlaufen lassen, um das zu füllen. Also rechnen wir ein bisschen, bezieht man sich nur auf die wirklich städtischen Gebiete, dann ist New York City die größte Stadt der Welt. Also wenn man nur sich auf den Stadtkern bezieht, dann hat New York City ein Kern von etwa 12.000 Quadratkilometer. Zum Vergleich, die Schweiz ist genau 41.285 Quadratkilometer groß. Also New York City passt damit gut 3,5 Mal in die Schweiz rein. Das heißt umgerechnet, New York City, die größte Stadt der Welt, könnte man 480 Mal allein auf der Grundfläche des himmlischen Jerusalems unterbringen. Und die Schweiz hätte auf der Grundfläche des himmlischen Jerusalems 139 Mal Platz, mindestens. Also, es ist keine kleine Stadt. Rechnen wir weiter. Eine sehr großzügige Berechnung geht davon aus, dass auf dieser Erde rund 106 Milliarden Menschen bislang geboren worden sind. Und das ist eine Berechnung, die von der Evolutionstheorie ausgeht, also davon ausgeht, dass die Erde ziemlich alt ist. Nehmen wir einfach mal an, dass tatsächlich 106 Milliarden Menschen gelebt haben. Habe ich vorhin 106 Millionen gesagt? Auf jeden Fall 106 Milliarden. Nehmen wir an, dass in der ganzen Weltgeschichte 106 Milliarden Menschen gelebt haben. Was nach biblischem Zeitverständnis wohl eher nicht stimmen kann. Aber nehmen wir auch an, dass all diese 106 Milliarden Menschen alle gerettet wären, was nach biblischem Verständnis auch nicht stimmen kann. Aber nehmen wir der Großzügigkeit halber einfach an, insgesamt 106 Milliarden Menschen, hätten diese alle Platz im himmlischen Jerusalem? Ja, und wie? Sagen wir einfach mal, dass Gott der Herr über die Hälfte des Platzes für seinen Thron, für die Engel, für Parkanlagen, für Straßen, für Flüsse und so weiter braucht, dann bleibt doch noch jedem einzelnen Menschen dieser 106 Milliarden ein Grundstück von 90.000 Quadratmeter Grundfläche. Und diese Rechnung geht davon aus, dass jeder Mensch gerne eine Ego-Party hätte und nur für sich alleine wäre, was im Himmel ja ohnehin keiner wollen wird. Zum Vergleich, das Weiße Haus beansprucht mitsamt seinen Gärten eine Grundfläche von 73.000 Quadratmeter. Das heißt also, ausgegangen von 106 Milliarden erlösten Menschen, die allesamt gerne für sich alleine wären, gäbe es im himmlischen Jerusalem genügend Platz für 106 Milliarden Grundstücke, die deutlich größer als das gesamte Weiße Haus Areal sind, und dann gäbe es noch zwischen diesen 106 Milliarden Grundstücke, die nebeneinander und übereinander angeordnet sind, mehr als genug Platz für Straßen, Flüsse, Parkanlagen und vieles andere mehr. Ja, wenn man sich mal diese Berechnungen vor Augen führt, dann verstehen wir auch, was hinter der Aussage des Herrn Jesus steht: In dem Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich es euch gesagt, denn ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Dort sind wirklich viele Wohnungen. Unser Herr Jesus sagte dies in der Gegenwartsform. Es ist zwar ein amüsanter Gedanke zu sagen, der Herr Jesus baut schon seit 2000 Jahren an unseren Wohnungen und darum müssen sie ganz toll sein, aber der Herr Jesus sagt, sie sind schon da. Es gibt schon viele Wohnungen im Haus des Vaters. Warum ist der Herr immer noch nicht wiedergekommen? Vielleicht, weil es noch eine Menge freien Platz gibt. Jesus sagt es seinen Jüngern doch selbst. Die Ernte zwar ist groß, die Arbeiter aber sind wenige. Die Ernte ist noch nicht vollständig eingefahren. Gottes Familie ist noch nicht komplett. Die gigantischen Ausmaße des himmlischen Jerusalems zeigen, in welchen Größenordnungen der lebendige Gott selbst denkt. Ja, der Apostel Paulus, er gebraucht sehr interessante Begriffe, um diese gigantische Stadt zu beschreiben. Er sagt in Galater 4, Vers 26, dass Jerusalem droben aber ist frei, welches unsere Mutter ist. Das finde ich eine sehr interessante Formulierung. Ich habe mal ein Zitat von Augustinus gelesen, wo er sich danach sehnt, ins himmlische Jerusalem zu gehen, zu seiner Mutter. Dachte ich, ja, das ist typisch ein Katholik, der das schreibt. Und dann habe ich erfahren, oh, das ist ja von Paulus übernommen. Nun gut. Ja, das erste Wort, das der Paulus da benutzt, um das himmlische Jerusalem zu beschreiben, ist droben. Der Herr Jesus fuhr auf in den Himmel, auch Elia fuhr auf in den Himmel. Das himmlische Jerusalem ist droben in der Schöpfungsordnung. Es ist allen anderen Städten dieser Welt übergeordnet. Nicht New York City oder Washington DC ist die wichtigste Stadt der Welt, sondern das himmlische Jerusalem, das noch in der Dimension des Himmels ist. Das zweite Wort, das Paulus benutzt, um diese Stadt zu beschreiben, ist frei. Das himmlische Jerusalem ist eine freie Stadt. Sie ist nicht geknechtet vom Gesetz oder von Sünde oder von sonst irgendetwas. Es ist nur die freie Gnade Gottes, die einen Menschen ins Jerusalem droben bringt. Es ist der freieste Ort, diesseits und jenseits der Dimensionen. Jeder, der dort ankommt, ist wirklich frei. Nicht Amsterdam, wo man kiffen kann, auch nicht Las Vegas, wo man Glück spielen kann, sind die freiesten Städte der Welt, sondern das himmlische Jerusalem. Und das dritte Wort, das ich eben so interessant finde, ist Mutter. Und das drückt eine Zärtlichkeit und Vertrautheit aus, die man mit einer Stadt ja nicht unbedingt in Verbindung bringen würde. Doch das himmlische Jerusalem ist ein Ort der Geborgenheit. Es ist der Heimat der göttlichen Familie. Es ist der Ort, wo die Liebe regiert, weil Gott selbst dort wohnt. Nicht Paris ist die Stadt der Liebe, sondern das himmlische Jerusalem. Hier herrscht die Gnade, nicht das Gesetz. Hier herrscht Frieden, nicht die Furcht. Und das sehen wir gerade in Hebräer 12, Verse 18 bis 24. Nicht umsonst stellt der Autor dem irdischen Berg Sinai dem himmlischen Berg Zion gegenüber. Auf Sinai gab Gott das Gesetz und herrschte Furcht. Auf Zion gibt Gott Gnade und herrscht Frieden. Der Autor des Hebräerbriefes formuliert es in Hebräer 4, Vers 14 bis 16 sinngemäß unter anderem so: Weil Jesus, der Sohn Gottes, für uns durch die Himmel gegangen ist, haben wir jetzt die Freimütigkeit, jederzeit vor Gottes Thron der Gnade zu treten, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Warum ist das himmlische Jerusalem immer bei uns? Warum steht der Himmel offen? Warum ist das himmlische Jerusalem eine freie Stadt? Warum ist es allen anderen Orten überlegen? Warum ist es unsere Mutter? Wegen des Erlösungswerkes von Jesus Christus. Er ist in allem unser Stellvertreter und er ist für uns durch die Himmel uns vorausgegangen. Darum steht die Tür zum Himmel offen. Und darum werden wir dort sicher mit offenen Armen empfangen werden, wenn wir sterben. Weil Christus als unser Stellvertreter und Hoherpriester und das perfekte Opfer uns schon vorausgegangen ist und dort nun auf uns wartet, bis er wiederkommt und sein Reich hier auf Erden aufrichtet. Hebräer 12, Vers 23 nennt Gott den Richter aller. Aber sein Richterstuhl ist für uns zum Thron der Gnade geworden, weil Jesus Christus alles für uns vollbracht hat. Sein Vaterhaus, das Vaterhaus von Christus, ist jetzt auch unser Vaterhaus geworden. Sein Vater ist jetzt auch unser Vater. Wir sind zu Hausgenossen Gottes und Mitbürger der Heiligen geworden, wie Epheser 2, Vers 19 sagt. Nun, was das bedeutet, das werden wir im ersten Teil 2 sehen, denn die Zeit ist jetzt abgelaufen, sagt mir mein Wecker. Aber so viel kann ich Ihnen jetzt schon verraten. Das mit Abstand Beste am Paradies und am himmlischen Jerusalem haben wir an dieser Stelle noch gar nicht angeguckt. Das Beste haben wir noch gar nicht betrachtet, aber eben die Zeit ist um. Aber halten Sie sich bis dahin fest, der gegenwärtige Himmel, wo Sie auf die Auferstehung Ihres Leibes und die neue Welt warten dürfen, ist ein realer, gegenständlicher Ort. Mit allem drum und dran, mit Bäumen, mit Früchten, mit Flüssen, Straßen, Gebäude und Leben, Leben und nochmal Leben und alles sonst, was Sie sich unter Paradies vorstellen und mehr als das. Nun, wenn Ihnen der Gedanke trotzdem unbehaglich ist, aus welchen Gründen auch immer, stellen Sie sich den Himmel so vor, wie Sie wollen, Sie werden eh positiv überrascht werden. Also was auch immer ich sage, Sie werden nicht enttäuscht sein, wenn Sie dort ankommen. Die Bibel gebraucht verschiedene Worte, um unseren Heimatort zu beschreiben. Paradies, Vaterhaus, Vaterland, Mutter, Himmel oder Stadt des lebendigen Gottes. Ich denke, es ist ähnlich wie bei den Begriffen Heilige, Gerechte, Auserwählte, Geliebte oder Treue, die in der Bibel die Erlösten beschreiben. All diese Worte drücken aus, was wir in Gottes Augen durch den Glauben an Jesus Christus schon sind. Wir sind ja Erwählte, wir sind Heilige, wir sind Geliebte durch den Glauben an Christus. Und so, denke ich, drücken die verschiedenen Worte für den Himmel aus, was uns durch den Glauben an Jesus Christus dort erwartet. Ein Ort der Liebe, der Geborgenheit und des Lebens. Ja, wie gesagt, in Teil 2 wollen wir dann die Bewohner unseres Heimatortes unter die Lupe nehmen. Denn vielleicht drängt sich jetzt dem einen oder anderen die Frage auf, ja, was werden oder wie werden wir dann im Himmel sein, wenn wir noch gar nicht auferstanden sind? Dazu möchte ich jetzt nur noch sagen, Fortsetzung folgt, wenn der Herr will und wir leben. Frei nach Jakobus 4, Vers 15. J.C. Ryle wusste auf jeden Fall, Gläubige sind in diesem Leben in einem fremden Land, wie er es ausdrückt, und in der Schule. Im kommenden Leben werden wir daheim sein. Unser Heimatort ist das himmlische Jerusalem. Und wenn Ihr Herz manchmal ächzt, wenn es seufzt, ja, wenn es schreit, wenn Sie glauben, im Moment gibt es nichts, was mich zufriedenstellen könnte oder mir Freude bereiten könnte. Denken Sie an das Paradies. Denken Sie an die Stadt des lebendigen Gottes, an das himmlische Jerusalem. Sie sind ein Kind des Paradieses. Und jede Phase Ihres Seins, muss man so zu sagen, verlangt nach diesem Paradies zurück. Und wenn Sie zu Jesus Christus gehören, wenn Sie an ihn glauben, wenn Sie sagen können, ja, Christus ist mein Herr, dann ist Ihr Heimatort tatsächlich nicht mehr auf dieser Erde, sondern im Himmel. Beherzigen Sie doch die Aufforderung von Charles Spurgeon, der sagte, Christ, denke viel über den Himmel nach. Es wird dir helfen, weiterzumachen und die Mühe des Weges zu vergessen. Dieses Tränental ist ein Pfad in ein besseres Land. Diese Welt des Leids ist ein Sprungbrett in eine Welt der Glückseligkeit. Paulus sagt, dass wir nach dem suchen sollen, was droben ist, wo der Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes. Und Hebräer 11, Vers 13 bis 16 zeigt, dass Gott sich nicht schämt, der Gott derer genannt zu werden, die nach einem besseren, das ist himmlischen Vaterland, trachten. Es ist daher nur natürlich, dass sich Himmelsbürger auch mit ihrem Heimatort beschäftigen. Schämen Sie sich nicht, wenn Sie sich nach dem Himmel sehnen. Denn gerade dann schämt sich Gott nicht, Ihr Gott genannt zu werden. Denn er hat Ihnen eine Stadt bereitet. Amen. Ich möchte noch ein Gebet sprechen. Ja, Vater im Himmel, in Jesu Namen danke ich dir für dein Wort. Ich danke dir, dass auf uns eine Herrlichkeit wartet, die wir gar nicht in Worte fassen können. Ich danke dir, dass wir eines Tages bei dir sein dürfen, Herr. Ja, Herr Jesus, ich danke dir, dass du alles für uns vollbracht hast, dass du uns vorausgegangen bist, dass du den Weg frei gemacht hast. Ich danke dir, dass der Himmel offen steht und dass, wo wir auch gehen und stehen, auch wenn wir es nicht empfinden, dass du da bist, dass deine Stadt da ist und dass wir sicher dort ankommen werden, Herr, weil du es versprochen hast. Und ich bitte dich, segne einen jeden Einzelnen auch von uns durch deine Gnade, auch in dieser Woche. Gib uns die Gnade, dass wir dir wohlgefällig leben, dass wir unseren Blick immer wieder auf dich richten, dass wir wirklich nach dem trachten, was droben ist, dass wir uns von dem motivieren lassen, was du uns alles geschenkt hast und noch schenken wirst, Herr. Und stärke uns so im Alltag diese kommende Woche. In allem, Herr, du siehst unsere Herzen, du weißt, was uns bewegt, berührt und beschäftigt, Herr. Und du kannst durch deinen Geist und durch dein Wort und durch die herrliche, glückselige Hoffnung, die wir haben, uns doch genau die Kraft geben, die wir nötig haben. Ich danke dir dafür. Amen.